Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Wir haben hier ein Herz für unbekannte Raritäten aus der Popgeschichte. Wir spielen verloren geglaubte Songs aus aller Welt, die von Musikenthusiasten zusammengesucht und auf Compilation-Alben wieder veröffentlicht werden. Funk aus den 70ern aus Afrika, verschollene Schätze des brasilianischen Soul, Psychedelic Pop aus der Türkei. Einer dieser Musikenthusiasten ist Holger Lund, Kurator, DJ und Professor für Mediendesign, angewandte Kunst- und Designwissenschaften in Ravensburg. Das Aufspüren von Popperlen habe seine Tücken, schreibt er in einem aktuellen Essay im Netz. Der Kolonialismus ist nicht vorbei, auch nicht in der Popmusik, heißt es da. Er fordert die Dekolonisierung und eine neue globale Geschichtsschreibung. Guten Tag, Holger Lund.
Guten Tag.
Dann wollen wir wissen, wie das ganz praktisch funktioniert. Sie arbeiten für das Berliner Sublabel Global Pop First Wave und das hat sich zur Aufgabe gemacht, Musikschätze aus der Geschichte, vor allem der türkischen Pop- und Rockmusik, wieder zu veröffentlichen. Was sind das für Songs, die Sie interessieren?
Ja, diese Frage ist eine Frage, die weit eigentlich schon wieder zurückführt, gar nicht auf meine eigene Tätigkeit als Kompilator oder Kurator einer eigenen Reihe, sondern eher auf meine Hörgewohnheiten und die Reflexion dieser Hörgewohnheiten. Ich glaube, das hat eigentlich fast in der Schule angefangen, noch weiter zurückgehend in der Literatur. Die Frage, wer schreibt den Kanon und wieso tauchen diese Bücher in der Schule auf und andere nicht? Die gleiche Frage kann man genauso auf die Musik wenden. Wieso tauchen bestimmte Dinge aus der Popmusikgeschichte immer wieder fast penetrant auf und manche andere Dinge überhaupt nicht? Und von dieser Fragestellung ausgehend und gepusht, würde ich sagen, durch einen Podcast von Stone's Throw, das ist ein Hip-Hop-Label aus Los Angeles, 2006, haben die den gemacht zu türkischer Funk- und Psychedelic-Musik. Und davon gepusht habe ich mich gefragt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, Moment, da gibt es ja eine ganze musikalische Welt, von der ich noch überhaupt nichts weiß und die ich gar nicht kenne.
Und wie erschließen Sie sich diese Welt?
Genau, und dann habe ich mich gefragt, wie komme ich da ran an diese Welt und wie kann ich das überhaupt machen? 2006, Internet, Discogs gab es noch gar nicht, YouTube gerade erst mal so im Beginn.
Also Discogs ist eine Platte im Netz, eine Seite im Netz, wo man verschiedene, ja, auch verloren geglaubte Aufnahmen zumindest in der Schriftform wiederfindet und Informationen dazu.
Genau, also da Database, Datenarchiv. Und deswegen habe ich angefangen, erstmal über eBay und über die Internetsuche Leute zu finden, die überhaupt diese Musik anbieten oder haben. Und dann bin ich Schritt für Schritt in den Austausch mit den Leuten gekommen. Teilweise sind es auch Freunde geworden, mit denen ich bis heute zusammenarbeite, innerhalb der Türkei oder auch außerhalb der Türkei, in Deutschland dann. Teilweise auch jetzt mittlerweile von der Türkei nach Deutschland gezogen. Und ohne die Hilfe dieser Personen würde ich auch diese Musik gar nie finden oder finden können. Das hängt auch damit zusammen, dass es in den Ländern selbst bis heute keine Archivkultur zu Popmusik gibt. Also speziell in der Türkei ist es ein Fall, aber das gilt auch für andere Länder. Meistens sind es die Länder, die in den 70er, 80er Jahren eine Militärdiktatur hatten, wie eben Türkei oder Brasilien. Iran. Und diese Militärdiktaturen haben in der Regel das kulturelle Erbe sehr stark gekappt, bis hin zu gelöscht, würde ich sagen.
Und man kann es wiederentdecken in den Reihen, die Sie herausbringen bei diesem Sublabel. Das heißt dann zum Beispiel Sussbeat oder The Trip, Psychedelic Music from the Hippie Trail oder Gospel Soul from Chicago. Nun ist Ihr Kernargument in diesem Essay, dass die verschollene Musik über Labels aus dem Westen aufgespürt wird und häufig nicht in den Ursprungsländern selbst. Sie haben das jetzt auch gleich gerade angedeutet. Die Musikfans in der Türkei beispielsweise erkennen den Reichtum ihrer Musikgeschichte erst über die Aktivitäten aus dem Ausland. Sie nennen das, ganz interessant fand ich das, Brooklyn-Hipsterismus, was also quasi in einem Trendstadtteil New Yorks als angesagte Musik gilt, wird in den Ursprungsländern dann als cool und wichtig angesehen. Was ist das Problem daran, dass wir quasi in dem Westen das aufspüren, was außerhalb des Westens angesagt ist oder war?
Ich habe das schon ein bisschen angedeutet mit der Frage der Archivkultur. Tatsächlich geschah die Geschichtsfortschreibung oder Geschichts man könnte sagen, Überwinterung dieser Musikstile, die jetzt wieder so sehr geschätzt werden, und zwar weltweit, also nicht westliche Musikstile, die weltweit geschätzt werden. Das geschah im Westen. Und zwar vor allem in Sammlerkreisen zum Beispiel, aber eben auch in diesen Archivierungsdatenbanken wie Discogs, die es ermöglichen, eine Suche zu machen, die in den Ländern selbst mit eigenen Datenbanken gar nicht möglich ist. Das ist natürlich noch ein Erbe der kolonialen Strukturierung, also Archive bilden, Archive aufbauen, klassifizieren, das sind ja alles westliche Kultur- bzw. auch Machttechniken.
Was gehört also zur Dekolonialisierung der Popmusik dazu? Was sind die Aspekte?
Zu hinterfragen, wer überhaupt welche Musik von wo aus heute veröffentlicht, aber auch, wie das im Zusammenspiel oder ob es überhaupt ein Zusammenspiel mit den lokalen oder regionalen Partnern gibt. Das heißt, man muss auch sehen, dass viel von dem, was jetzt gemacht worden ist über den Westen, ein Rückspiel hat auf die nicht-westlichen Länder. Erwähnenswert ist zum Beispiel die Etablierung von einer Schallplattenfabrik neu in Brasilien, einer Schallplattenfabrik neu in der Türkei. Hier wird versucht, auch durch die Medientechnik und die Distributionstechnik wieder zurückzufinden, in einen eigenen Anspruch, Dinge in die Hand nehmen zu können, Releases machen zu können, Musik wieder zu veröffentlichen, wieder verfügbar, wieder zugänglich machen zu können. Und das ist ein Schub, der aber tatsächlich erst durch die Beschäftigung von westlicher Seite aus mit dieser Art von Musik stattgefunden hat.
Und doch sagt ein brasilianischer Labelinhaber, er höre brasilianische Musik, die er da finden möchte, mit westlichen Ohren. Das heißt, auch da wird schon so eine Vorsortierung vorgenommen.
Das ist richtig.
Klischeehaft vielleicht auch.
Bestimmt auch klischeehaft, beziehungsweise eben auch orientiert an den Hybridmusiken in den jeweiligen Ländern, die einen starken Einschlag oder einen starken Anteil von westlichen Pop-Elementen aufweisen. Musik, die das nicht tut, zum Beispiel in Brasilien, hat es dann unter Umständen schwieriger, nicht in Brasilien selbst, aber außerhalb von Brasilien als brasilianische Musik wahrgenommen zu werden. Also sobald sozusagen der im Hybrid-Konstrukt der Anteil des westlichen Pops sinkt, wird diese Musik schwerer zugänglich für Hörerinnen außerhalb von Brasilien.
Und dadurch schwieriger vielleicht entdeckt zu werden.
Richtig, mit Sicherheit. Und auf die Frage nochmal dekolonialisieren, was heißt das? Was ist damit verbunden? Also natürlich ist damit verbunden, auch zu schauen, mit welchen Mustern, mit welchen Denklogiken überhaupt gearbeitet wird, auch vor allem in der Popmusik-Geschichtsschreibung. Und da tut sich ähnlich was wie bei den Schallplattenfabriken, was jetzt so ein materieller Versuch ist in den Ländern, jetzt speziell Brasilien und Türkei als Beispiel, wieder die eigene Hoheit über die Musik zurückzugewinnen. Zugleich ist es auch im wissenschaftlichen Diskurs so, dass also gerade im Beispiel der Türkei in den letzten Jahren die Fähigkeit türkischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Englisch am internationalen Diskurs teilzunehmen, also wahnsinnig gestiegen ist. In Brasilien ist es ähnlich. Das heißt, wir haben plötzlich eine Teilnahme, die wir noch vor 5 oder 10 Jahren gar nicht hätten denken können, von Forscherinnen und Forschern aus diesen Ländern selbst, die jetzt eben auch die Diskurshoheit und den Diskursanspruch selbst formulieren und auch in ihre eigenen Länder mit zurücktragen können. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Entwicklung. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass lange Zeit und eigentlich bis vor kurzem die entscheidenden Werke über diese Musik, wissenschaftliche Art, also Musiken aus nicht-westlichen Ländern, dass diese Werke aus dem anglophonen Sprachraum kamen, meistens sogar aus UK.
Und gehört zur Dekolonialisierung auch die Musiker, deren Musik man jetzt wiederentdeckt und wiederveröffentlicht, besonders zu entlohnen, zu honorieren?
Mit Sicherheit, beziehungsweise muss man auch sehen, dass teilweise Musikerinnen wie Jelda Bakcan aus der Türkei es geschafft hat, über diese Re-Releases eine zweite, sogenannte Second Career aufzubauen und aktuell wieder auf Festivals international unterwegs sind. Also da gibt es auch einen Moment des Erkennens von der Qualität. Und sofern die Leute noch leben, werden sie eigentlich immer wieder auf Bühnen eingeladen. Vor kurzem war Metin Türkös in Köln auf der Bühne. Und das war einer der ersten, der in Deutschland Musik für türkische Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, wie das damals hieß, gemacht hat. Und der jetzt wiederentdeckt worden ist durch die Beschäftigung auch mit türkischer Musik, in Popmusik in der Diaspora, also in Deutschland vor allem, und jetzt eben tatsächlich auf der Bühne zu sehen war. Gut, er war noch nicht zu hören, er ist auch ein bisschen alt und lebt eigentlich im Altersheim, aber es gibt die Idee, ihn auch wieder spielen zu zeigen. Es wird gerade ein Dokumentarfilm gemacht über diese türkische Musik in Deutschland und dort soll er spielen.
Warum veröffentlichen Sie die Compilations, also bei Ihrem Sublabel, eigentlich auf Vinyl? Über das Streaming könnten Sie doch ein größeres, vielleicht jüngeres Publikum weltweit erreichen und dieses Musikwissen noch verbreitern, oder?
Wahrscheinlich, das ist richtig. Aber ich glaube, da, also die Sache mit der Wiederveröffentlichung ist natürlich eine Sache, die auch in der ganzen Reihe von Paradoxen gefangen ist. Ich selbst schreibe einerseits die koloniale Geschichtsschreibung in der gewissen Weise fort, klar. Andererseits helfe ich, sie zu dekolonisieren, probiere das zumindest. Und medial gesehen ist es ein ähnliches Phänomen. Mir kommt das gar nicht unbedingt darauf an, eine weltweite Zugänglichkeit zu schaffen für diese Musik. Das ist auch, glaube ich, gar nicht das, was von der Hörerinnen und Hörerseite, das darf man auch nicht überbewerten, so stark gefordert wird. Diese kleineren Releases auf Vinyl sind eine Qualitätsfrage, weil Vinyl das überlegene Medium ist, meiner Meinung nach, klanglich gesehen. Auch wenn ich jetzt in dem Prozess mit dem Auftreiben der alten Platten, dem Eindigitalisieren, dem Remastern und dann auf Vinyl wieder rausschneiden, so einen Umweg über eine Digitalschleife ja nehme, dennoch ist es klanglich das interessantere Medium. Und es ist auch eben ein Medium, das bevorzugt von Multiplikatoren eingesetzt wird, wie DJs zum Beispiel. Und diese Musik findet ja auch tatsächlich dann ihren Weg weniger über das Radio. Jetzt will ich nicht den Deutschlandfunk kritisieren, aber diese Musik findet vielleicht eher ihren Weg auch über eine DJ-Kultur, speziell zum Beispiel aktuell in Berlin, wo mit der Second Wave von türkischen Immigranten, meistens Akademikerinnen, Akademikern, ja nochmal eine ganz neue türkische Kultur Einzug hält aktuell in Berlin und dort wird diese Musik natürlich sehr stark gespielt.
Also Multiplikatorwirkung. Holger Lund, Kunst-, Design- und Musikwissenschaftler sowie Kurator des Berliner Sublabels Global Pop First Wave über den richtigen Umgang mit Musikgeschichte. Vielen Dank für dieses Korsegespräch.
Ich danke.